Wir sind wieder in Apostelgeschichte heute, im 11. Kapitel. Okay, sagt er. Welche von meinen Geräten spielt was? Okay, nichts von mir. Und sehr kurze Zusammenfassung. Die Gemeinde ist entstanden, Apostelgeschichte Kapitel 2, und jetzt gewachsen und durch Schwierigkeiten wurde viele ausgetrieben aus Jerusalem in andere Teile von Europa, naja, nicht mal Europa, in Asien, Richtung Türkei und Griechenland. Kleinasien, sorry. Aber was man immer wieder sieht, ist unser Übertitel über diese ganze Predigtreihe. Was steht da? Jesus lebendig in seiner Gemeinde. Und es gab viele Zeiten, wo ich glaube, die Christen gedacht haben, wo ist Gott? Stephanus ist gestorben, ist getötet, gesteinigt worden, furchtbar. Sicherlich haben sie diese Frage gestellt, wo bist du, Gott? Viele Sachen sind passiert, wo sie einfach Halleluja sagen mussten. Und jetzt hatten wir im 10. Kapitel so eine Umkehr oder Anerkennung von einem gläubigen Menschen, der Heide war. Im Kapitel 11, Vers 1, eigentlich im 11. Kapitel, geht diese Geschichte weiter mit Cornelius. Wir lesen: Die Apostel und die Brüder in Judäa hörten bald davon, dass auch die Nichtjuden Gottes Botschaft angenommen hatten. Da kommt diese Nachricht zurück. Die Nichtjuden, die Heiden, kehren um, glauben an Jesus als Retter. Sie waren total aufgeregt, total glücklich, dass Gott am Wirken ist, sogar unter den Heiden. Nee, waren sie nicht. Keineswegs. Ich wollte uns eine interessante Frage stellen aus diesem Zusammenhang. Sind wir auch manchmal so? Einer kehrt um und unser erster Gedanke ist, oh, er passt nicht in unsere Gemeinde. Sie ist anders als ich. Eigentlich sollten wir die Frage umdrehen. Ich bin ganz anders als sie. Ich bin manchmal komisch. Ich reagiere manchmal blöd. Naja. Als dann Petrus nach Jerusalem kam, stritten die Verfechter der Beschneidung mit ihm. Okay? Versteht jeder, was das bedeutet? Verfechter der Beschneidung, jüdische Christen, die daran gehalten haben, die Beschneidung gehört zu Christentum. Nicht nur zu Judentum. Und sie sagen, alle neuen Gläubigen müssen beschnitten werden. Naja, alle Männer. Um dieser Tradition, dieses Gebot von Gott aus dem Alten Testament aufrecht zu erhalten. Du bist bei unbeschnittenen Leuten, Vers 3, eingekehrt und hast sogar mit ihnen gegessen, hielten sie ihm vor. Und dann, in diesem Kapitel, zum dritten Mal, erzählt Lukas die Geschichte von Petrus und seinem Tuch mit dieser ganzen lauter unreinen Tieren. Seine Vision. Es ging um, wie ich es gesagt habe, Cornelius im 10. Kapitel und seinen Wunsch, Gott zu ehren. Andere Menschen auch. Andere Menschen zu helfen. Ich habe mich gefragt, warum hat Lukas diese Geschichte schon zum dritten Mal erzählt? Was finden wir in Gottes Wort? Etwas zu erwähnen, zu wiederholen, war immer wichtig in der Bibel. Bevor Jesus im Himmel gefahren ist, hat er dreimal gesagt, Friede sei mit dir, zu seinen Jüngern. Apostelgeschichte 10, 16, wo wir letztes Mal waren in Apostelgeschichte, diese Vision von Petrus sogar geschah dreimal mit diesem Tuch. Matthäus haben wir die Verleugnung von Petrus. Ich versichere dir, hat Jesus gesagt, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Johannes 21. Und dann setzt Jesus Petrus wieder ein. Und er fragte ihn, Simon, Sohn Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hat, ob er ihn lieb hatte. Sorge für meine Schafe. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Sorge für meine Schafe. Sorge für meine Schafe. Lukas 23, Pilatus. Da machte Pilatus noch einen dritten Versuch, mit den Juden zu reden über Jesus. Was hat er denn verbrochen, fragte er sie. Ich habe keinen Grund für ein Todesurteil gefunden. Jesaja, es gibt viel mehr Beispiele von diesem dreimal, manchmal viermal. Interessant, Jesaja 6,3. Was finden wir? Einer rief dem anderen zu, die Engel, heilig, heilig, heilig ist Yahweh, der allmächtige Gott. Wenn etwas wichtig ist, wird es oft dreimal wiederholt. Wenn etwas wichtig ist in der Bibel, wird es oft dreimal gesagt. Wenn etwas wichtig ist in Gottes Wort, wird es oft dreimal gesagt. Okay, Neujahr kommt. Heute Abend. Die Frage stelle ich, was ist dir wichtig? Das neue Jahr heißt auf Deutsch, dieser Tag, für die, die Deutsch lernen, wie heißt dieser Tag heute Abend? Habt ihr das Wort schon gelernt? Oh. Super. Und was sagt man, wenn man etwas wünscht für das neue Jahr? War sehr komisch für uns als Amerikaner.
Einen guten Rutsch
ins neue Jahr. Genau. Super. Ich stelle diese Fragen heute. Was ist dir wichtig? Familie, mein Job, meine Freunde, meine Kollegen, die Leute, mit denen ich arbeite, meine Kinder, mein Auto, oh, sorry, mein Fahrrad. meine Gesundheit. Dass ich als ein junger Knabe Jesus kennengelernt habe. Dass ich mich für ihn entschieden habe, als ich sehr jung war. 13. Und dass ich nicht dort stehen geblieben bin. Weil Jesus hat meinen Kopf mit 13. Aber mit 18 hat er mein Herz. Durch Erfahrungen, durch Erlebnisse. Was setzt du als Prioritäten in 2024 fest? In deinem Glaubensleben. Vielleicht jemandem regelmäßig zu helfen, zu dienen. Vielleicht ab und zu nett zu sein. Zu dem Nachbarn, der nicht so nett ist. Deine Bibel öfter mal zu lesen. Gottes Wort. In deinem Kopf öfter mal zu kriegen. Seine Worte. Dein Gebetsleben zu verbessern. Und dann entscheiden, mehrmals diese Sachen zu wiederholen. Und dann langsam werden wir erkennen, die gehören einfach dazu. Das ist ein Teil von mir. Eine Frau hat gesagt, jeden Tag, letztes Jahr, habe ich eine Sache aufgeschrieben, in einer Art Tagebuch, worüber ich mich freue. Was mir Freude gegeben hat an dem Tag. Und jetzt blickt sie zurück in 23 und schaut, was ihr eine Freude gemacht hat. Gute Idee. Worüber kannst du dankbar sein? Freude jeden Tag finden. Wiederholungen klingen einfach, erfordert aber ein hohes Maß an Geduld. Und wir werden Reize bekommen, wenn wir etwas wiederholen. Etwas bleibt länger in Erinnerung. Ich brauche viel Wiederholungen, dass es länger bleiben kann. Aber Studien haben gezeigt, dass das Gehirn neue Bahnen bildet, wenn eine Aufgabe oft wiederholt wird. Und ich habe immer wieder gehört, es dauert 21 Tage, 3 Wochen. Und diese Studien sagt, das ist Quatsch. Wir brauchen eine längere Zeit. Für mich finde ich, 6 Wochen ist immer gut. Meine Erfahrung. Wo ich merke, jetzt bin ich dabei. Aber oft brauchen wir etwas länger, dass es zu einer Gewohnheit wird. Für die Urgemeinde damals, ich glaube, sie brauchen solche Wiederholungen von Lukas, um zu erkennen, dass Gott am Wirken ist, dass Gott am Wirken ist in Wege, die ich nicht mag, die ich nicht erwartet habe. Aber sie haben deutlich Gottes Plan erkannt und gesehen. Als sie ein Evangelium, Lukas zum Beispiel, wieder gelesen haben. Diese wunderbare Botschaft, dass Gott jeden Menschen retten will, egal woher sie kommen, egal wie sie sind, egal ob sie gute oder doofe Fragen stellen, Gott will sie in seiner Gemeinschaft haben. Alle Menschen sind von Gott geliebt. Ich zitiere oft Earl Lavender und ich habe noch ein Zitat von ihm gefunden, diese Woche, was mich angesprochen hat. Er sagte, durch die Apostelgeschichte hindurch ist es Gott, der die Ursache für das Wachstum in seiner Gemeinde ist. Habt ihr das verstanden? Dass es Gott ist. Es war die Aufgabe der Gläubigen, treu zu sein, indem sie die Freude am Leben in seinem Reich zeigten, während sie andere über Gott belehrten, diese gute Nachricht weitergegeben haben. Es war der Nachweis des Heiligen Geistes im Leben der Gläubigen, der die Nichtgläubigen zum Gesinnungswandel und zur Umkehr brachte. Was sollte uns das über unsere Wünsche, Versuche, Gottes Reich auszubreiten, sagen? Nehmen wir das Beispiel von Freude. Wir sprechen viel über Freude, über Weihnachten. Feuer dich, Welt, der König kommt. Was ist mit 1. Januar? Ich bin so müde. Wo sind die Feuerwerke? Ich möchte knallen. Februar. Ende Januar. Wann kommt diese ganz dunkle Zeit für dich nach Weihnachten? Wie kannst du dich trotzdem freuen? Jeden Tag. Vielleicht im Jahr. Es wäre wirklich schade, wenn wir nur über Freude am Weihnachten sprechen würden. Denken würden. Und nicht das ganze Jahr hindurch. Weil wir leben im Gottesreich jetzt. Was singen wir? Die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wie war es weiter? Du hast mir jetzt es ins Herz gelegt. Wow. Wir leben in die Ewigkeit. Schon. Das haben die messianischen Juden verstanden, die in Jerusalem waren, die nach dem Tod von Stephanus verstreut waren, überall, zumindest Richtung Norden, einige Richtung Süden. Aber sie haben, und das sagen wir sehr deutlich in diesem Kapitel, das Evangelium unter den Juden verbreitet. Lesen wir ein Stück ab Vers 20 aus dem 11. Kapitel. Nicht alle, aber. Einige von ihnen, sie kamen ursprünglich von der Insel Zypern und aus der Gegend von Cyrene in Nordafrika, brachten auch den nichtjüdischen Einwohner Antiochias die gute Botschaft von Jesus, den Herrn. Der Herr stand ihnen zur Seite und eine große Zahl von Nichtjuden glaubte ihre Botschaft und bekehrte sich zum Herrn. Auch die Gemeinden in Jerusalem hörten davon. Deshalb schickten sie Barnabas los, der durch alle Orte bis nach Antiochia reisen sollte. Der war sehr glücklich, als er sah, was durch die Gnade Gottes entstanden war. Er machte allen Mut, dem Herrn mit ganzem Herzen treu zu bleiben. Denn er war ein vortrefflicher Mann, erfüllt mit dem Heiligen Geist und festem Glauben. Und viele Menschen wurden zum Herrn geführt. Da reiste Barnabas nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Kann jemand das auf Russisch, Ukrainisch bitte lesen? 20 bis 25. Apostelgeschichte 11. Wisst ihr, was ich so interessant finde an dieser Stelle? Dieser letzte Vers, 25. Da reiste Barnabas, um Paulus zu suchen. Zuerst hatte ich den Eindruck, was? Das ist total aus dem Zusammenhang. Wieso? Wie heißt Barnabas? Was bedeutet das? Sein Name, am Anfang der Apostelgeschichte, Sohn des, ja, Sohn der mutiger Sohn, Sohn des Trostes. Er war ein Mensch, der das nicht zulassen konnte, anderen zu ermutigen. Und er wusste, Saulus sitzt in Tarsus und macht schon was unter den Christen, redet schon mit Leuten über Jesus. Wir brauchen ihn, auch hier. Wir brauchen Hilfe. Petrus kann nicht alles machen. Und als er ihn gefunden hat, nahm er ihn mit nach Antiochia. Ein ganzes Jahr lang waren sie mit der Gemeinde zusammen und unterwiesen viele Menschen im Glauben. So kam es, dass die Jünger zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Ich finde das so super, so aufregend, so wunderbar, was Barnabas hier tut. Ein Beispiel für uns, wie Barnabas diesen neuen Christen Saulus unter, ist noch eine Redewendung, unter seinen Fittichen nimmt. Sag das 10-mal schnell, unter seine Fittichen, unter seine Fittichen, unter seine Fittichen. Gibt es auch auf Englisch übrigens. Under his wings. Er braucht, glaube ich, diese Ermutigung. Zu wissen, Gott kann mich in seinem Reich benutzen. Für Paulus. Wir haben schon gesehen im 9. Kapitel, als Barnabas Saulus geholfen hat, als die Jünger Angst vor ihm hatten. Hier kommt dieser, der die neuen Christen getötet hat und war dabei und hat zugerufen, ja, gut. Wir haben Angst vor ihm. Barnabas sagt, nein, braucht ihr nicht. Er ist jetzt einer von uns, er gehört dazu, er ist ein Bruder. Und Lukas bleibt bei diesem Thema Ermutigung, finde ich so schön in diesem Kapitel, indem die Christen in Antiochia entscheiden, ihr Glaubensbrüder und Schwestern in Judäa zu helfen. Habt ihr diesen Wechsel bemerkt? Die Gläubigen, die Geschwister in Antiochia helfen die Geschwister in Judea and Jerusalem. Weil Agabus ist aufgestanden und eine Prophezeiung gegeben, dass es bald dass sie Probleme werden haben mit Essen, dass sie nicht genug Essen bekommen werden wegen dieser Dürre. Sie vertrauten das gesammelte Geld Barnabas und Saulus an, die es den Ältesten der Gemeinde, Jerusalemer Gemeinde, überbringen sollte. Sie haben ihre Geschwister nicht vergessen in Jerusalem. Und ich glaube, das war eine große Ermutigung für sie. Heute ist der letzte Tag von 2023. Das Jahr geht zu Ende. Und wir schauen nach vorne, auf das Jahr 2024. Wie lange dauert es für euch, wenn ihr was unterschreiben müsst und das Datum geben, das neue Jahr aufzuschreiben? Für mich dauert es nur ein Fehler, besonders wenn ein Scheck ist. Einmal, dann vergesse ich nie mehr. Wir brauchen Übung mit Schreiben. Wir brauchen Übung mit etwas Neues, das wir anfangen wollen, im geistlichen Sinn. Was kommt in diesem neuen Jahr auf uns zu? Wir können uns zurückziehen, in die Ecke kauern und ängstlich, nicht nur wegen die Lärm draußen heute Abend, sondern ich will das neue Jahr nicht begrüßen. Ich habe Angst, was passieren wird. Ich habe Angst, was mit unserer Welt passieren wird. Oder wir können versuchen, unsere Welt, unsere Mitmenschen mit Gottes Augen zu sehen. Mindestens für sie zu beten. Mindestens sie mit Gnade und Verständnis begegnen. Das ist nicht immer leicht, das weiß ich. Aber so sehr braucht unsere Welt solche Sachen. Und ich meine nicht weit weg, ich meine, wo du gerade lebst, mit dem du gerade etwas zu tun hast. Die Kassiererin, jemand in der Nachbarschaft, und du gehst an dem vorbei. Wir können unsere Glaubensbrüder und Schwestern ermutigen, Wege finden, wo wir ganz einfach unsere Geschwister ermutigen können. Wir können Zeit für uns nehmen, gemeinsam mit unserem Vater, um Kraft zu tanken, um zu erkennen, wer wirklich die Macht hat. Und dann in seiner Gegenwart weiterzugehen. Ich möchte heute mit zwei Bibelstellen abschließen. Es gibt viele, viele Bibelstellen für das neue Jahr, aber die zwei haben mich heute, diese Woche, angesprochen. Was wir mitnehmen können in das neue Jahr. Erstmal Hebräer 4, 12. Denn Gottes Wort ist lebendig und wirksam. Viel schärfer als jedes zweischneidiges Schwert. Ja, es dringt durch, bis es sogar die Seele und den Geist eines Menschen unterscheiden kann. So wie ein Schwert die Gelenke und das Mark voneinander trennt. Ja, es beurteilt die Gedanken und Pläne des menschlichen Herzens. Amen. Ich brauche das. In meinem Leben. Dass Gott zu mir sprechen kann und sagen, Kyle, das war nicht gut. Dieser Gedanke ist nicht etwas, das mich ehrt. Hör auf damit. Schau mich an. Jeremia 17, 7. Doch ich segne jeden, der seine Hoffnung auf mich, den Herrn, setzt und mir ganz vertraut. Er ist wie ein Baum, der nah am Bach gepflanzt ist und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Es tut mir leid, es ist eine Tatsache. Die harten Zeiten werden kommen. Das ist Teil unserer Welt. Und wenn du merkst, dass deine Kraft nachlässt, bleib in Kontakt mit deiner Lebensquelle. Spar sie nicht für einen Regentag auf. Jeremia erinnert uns daran, dass diejenigen, die auf Gott vertrauen, gesegnet sind. Punkt. Aus. Nikolaus. So ist es. Wie ein Baum mit tiefen Wurzeln. Aber Gott will mehr für uns, als nur zu überleben. Er möchte, dass es dir gut geht, dass du aufblühst. Und das kann nur geschehen, wenn du auf seine lebensspendende Güte verlässt. Das ist sein Wunsch für uns alle in diesem neuen Jahr. Beten wir zum Schluss. Herr, wir danken dir und wir loben und preisen dich, dein Wort, dein Plan, dein Vorhaben. Wir danken dir für die Zukunft, die du für uns vorbereitet hast. Und Vater, ich bete für uns und unsere Begegnungen in diesem Jahr. Egal mit wem, in welcher Situation, gib uns Weisheit, wie wir dir mit ganzem Herzen folgen können. Gib uns Weisheit, wie wir reagieren können. Hilf uns, auf unserem Weg nicht müde zu werden. Und wenn wir müde sind, Vater, wir klammern uns an dich. Und wir sehen und nennen dich als unsere Hoffnung und Stärke. Und wenn die Welt mehr von uns will, Herr, gib uns den Frieden, dass du genug bist. Herr, umhülle uns mit deiner Gnade und mach es uns bewusst, dass du, Herr, nah bist. Amen. Hier sind die Fragen, die ich erwähnt habe. Überleg mal, was kannst du im 2024, ich habe das schon gesehen, um zu denken, das ist gut. Was kannst du tun, um Gott eine Ehre zu bringen? Durch dein Leben. Andere Menschen zu segnen und auch dir selbst zu segnen. Was ist dir wichtig? Und wie kannst du dich freuen jeden Tag im neuen Jahr? Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir Frieden. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Sei dir gnädig zuerst. Möge Gott mit dir gehen. Oder mögen wir aufmerksamer, dass Gott mit uns ist. Gott segnet euch. Wir haben was hinten, Kaffee auf jeden Fall, ein paar Kekse. Und wünsche euch einen guten Rutsch rein ins neue Jahr.